Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich freue mich unglaublich, dass ich heute hier mit Thomas Reiter stehe, hier im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Thomas Reiter ist mein Jugendidol. In den 90er Jahren, ich war ganz, ganz großer Raumfahrt-Fan und meine ersten Science-Bücher, das waren alles Raumfahrtbücher und da war das gerade aktuell. Sie sind der erste ESA-Langzeitastronaut gewesen, damals auf der Mir. Sie waren der erste ESA-Langzeitastronaut auf der ISS, haben im Prinzip die ISS mit aufgebaut, haben Ausstiege gemacht, EVAs mit dem russischen Orlan-Anzug, mit dem EMU von der NASA. Also wirklich eine Legende in der Raumfahrt und freue mich wirklich, dass Sie die Zeit haben, mir vielleicht ein paar Fragen zu beantworten. Und das Event hatte so den Charakter, man hat Technologien, die aus der Raumfahrt unser Leben verbessern. Gibt es da irgendeine Technologie, die Ihnen einfällt, die Sie nicht missen möchten, die aus der Raumfahrt kommt?
Naja, ich habe ja nun auch heute gerade während meines Vortrags so einige Beispiele gebracht von Experimenten, die an der Internationalen Raumstation durchgeführt worden oder durchgeführt werden und an denen ich teilweise auch selbst beteiligt war. Also das, was ich natürlich heute im alltäglichen Leben nicht missen möchte, das ist das, was wir an unserer Wettervorhersage haben, die Navigation, die Telekommunikation. Das sind Dinge, die wir unbewusst nutzen, ja, die wir wie selbstverständlich als gegeben hinnehmen, aber wo eigentlich nur wenige Leute sich darüber im Klaren sind, dass, damit das funktioniert, eine riesige Infrastruktur dort oben im Weltraum da ist. Und das ist so ein bisschen der Punkt, auf den ich dann versuche hinzuweisen, dass ich sage, Achtung Leute, ja, die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wirkt unauffällig. Erinnert euch mal daran, wie viel von dem, was wir heute wie selbstverständlich hinnehmen und nutzen, kommt aus dem Weltraum. Mhm.
Und wie sehr es vielleicht stört, wenn man dann davon was wegnimmt. Also das heißt, dass man eigentlich merkt, erst wenn es fehlt, was man da eigentlich dran hatte.
Genau das ist dann Problem oder die Kehrseite der Medaille. Wenn man sich mal an solche Dienste gewöhnt hat und die plötzlich wegfallen, dann ist natürlich das gesamte öffentliche Leben gestört. Und es gibt ja entsprechende Simulationen, dass man mal geschaut hat, was passiert eigentlich so mit modernen Industriegesellschaften, wenn diese Dienste entweder einzeln oder alle zusammen wegfallen. Und da geht nicht mehr viel in unseren modernen Volkswirtschaften. Darüber muss man sich im Klaren sein.
Ihr erster Raumflug, Weltraumflug, das war mit einer russischen Soyuz noch zur Mir-Raumstation. Da kam, meine ich, zu der Zeit auch ein Space Shuttle an und hat praktisch dieses abgefahrene Projekt, also dass die Space Shuttle an die Mir andockt und man im Prinzip auch Sachen in den USA über Raumstationen lernen wollte. Und der Fall des Eisernen Vorhangs war da noch nicht so lang her. Wie war da so die Stimmung? Waren dann irgendwie die NASA-Astronauten irgendwie scharf drauf, die ISS, die Mir zu sehen und die umgekehrt die russischen Astronauten, dass die halt das Space Shuttle mal innen sehen wollten?
Genauso kann man das sagen. Da bestand natürlich ein unheimliches Interesse, gegenseitiges Interesse. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, jetzt ist dieser über Jahrzehnte dauernde Konflikt endlich beendet und wir arbeiten zusammen und die früheren Gegner, will ich mal sagen, in Zeiten des Kalten Krieges, mit denen arbeitet man jetzt zusammen. Und das war eigentlich ein tolles Gefühl und hat eben auch genau diese beginnende Zusammenarbeit zwischen West und Ost geprägt. Und an Bord der Raumstation war das zum Greifen nah. Klar, als das Shuttle angedockt hatte, wurden die erstmal zu uns eingeladen, dann waren wir dort eingeladen und haben da miteinander gesprochen und gefrühstückt, zu Mittag, zu Abend gegessen und dann natürlich unsere Arbeit gemacht. Also das waren ein paar sehr, sehr interessante Tage, nicht nur aus technischer Sicht, sondern insbesondere so, was diese Zusammenarbeit West-Ost betrifft.
Das ist vielleicht eine gute Überleitung. Das Thema russische Raumfahrt ist momentan sehr, sehr schwierig. Und Sie sprechen, glaube ich, fließend Russisch und mussten das im Prinzip für das Mir-Programm auch machen. Ich gehe davon aus, dass Sie viele Freunde auch in der russischen Raumfahrt kennen. Und eigentlich für mich, die Raumfahrt war immer ein Zeichen dafür, dass wir international miteinander kooperieren und dass man vielleicht auch Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten, die man auf der Erde hat, auf der Erde lässt und dort oben miteinander spricht und auch die Kanäle offen bleiben. Und jetzt meine vorsichtige Frage, sind die Kanäle noch offen und wie sind vielleicht Ihre Freunde in Russland, wie sehen Sie momentan das?
Also sie sind zum Teil noch offen. Zunächst mal muss man natürlich feststellen, dass die Zusammenarbeit an Bord der Internationalen Raumstation noch funktioniert. Gott sei Dank, kann man sagen. Und das gibt einem auch so ein bisschen Hoffnung für die Zukunft. Irgendwann wird der Krieg vorbei sein, hoffentlich früher als später. Aber dann muss man halt schauen, wie man einen neuen Ansatz machen kann. Und tatsächlich sehe ich das so, dass diese Zusammenarbeit an Bord der Internationalen Raumstation da eine ganz zentrale Schlüsselfunktion hat heute und auch dann in Zukunft haben wird, weil danach wird man ja wieder auch in anderen Projekten zusammenarbeiten müssen. Was die Kanäle zu den russischen Kolleginnen und Kollegen angeht, die bestehen, ja, sind teilweise natürlich schwieriger geworden. Also es ist nicht so einfach, auf E-Mails Antworten zu bekommen, aber es gibt eine internationale Organisation, Association of Space Explorers, die sich einmal im Jahr trifft und da sind dann eben auch russische Kolleginnen und Kollegen mit dabei. Man lässt dann so ein bisschen dieses Thema außen vor. Ich gebe mich da keinen Illusionen hin. Da wird es sicherlich welche geben, die das also total verurteilen. Es wird aber auch welche dabei sein, die sagen, das ist schon alles in Ordnung. Aber ich glaube, da muss man jetzt so ein bisschen drüber hinwegsehen. Es ist furchtbar, dass das passiert ist. Ich hätte das nie gedacht, aber es ist passiert. Und jetzt müssen wir halt damit umgehen und eben schauen, wie wir den Ansatz machen, wenn dann hoffentlich möglichst schnell der Krieg vorbei ist und wir wieder eine gemeinsame Basis finden. Denn eins ist klar, und das ist mein letzter Punkt, neben all den technisch-wissenschaftlichen, wirtschaftlichen Aspekten der Raumfahrt ist eben gerade der Aspekt der politischen Zusammenarbeit, der Völkerverständigung, des gegenseitigen Verständnisses, des Verfolgens gemeinsamer Ziele ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den man nicht vor dem Hintergrund all der Technologie, über die wir heute gesprochen haben, vergessen sollte.
Jetzt ist es ein bisschen natürlich so, man hat das Gefühl, die ISS nähert sich ihrem Ende. Also das heißt, es gibt da bestimmte Module, die, was heißt ein Ablaufdatum, wo man sich unterhalten muss, wegen, okay, wie lange können wir denn noch betreiben und dass man es schon absehbar ist, 10 Jahre oder so, dann müssen auch die ISS beenden. Mir ist ja auch irgendwann mal abgestürzt oder man hat sie kontrolliert abstürzen lassen. Macht das einen wehmütig? Also ist das, ich meine, sie haben die mit aufgebaut, so, ne? Waren irgendwie auf der Mir, hat man sich da gedacht, als sie abstürzt, ach Mensch, das ist jetzt schade und jetzt ist die ISS und sie denken, ach Mensch, das war doch toll und können wir nicht noch ein bisschen länger?
Ja, das macht einen natürlich ein bisschen wehmütig. Ich habe den Moment, als die Mir-Station dann in der Atmosphäre verglüht ist, noch gut in Erinnerung. Und da gehen einem dann natürlich schon solche Gedanken durch den Kopf. Mensch, da hast du ein halbes Jahr deines Lebens verbracht und hast gemeinsam mit deinen beiden russischen Kollegen so interessante Erlebnisse gehabt. Ja, wir haben so viele Forschungsarbeiten zusammen gemacht. Wir haben die Station warten müssen. Wir haben Dinge, die kaputt gegangen sind, reparieren müssen. Und das schweißt natürlich zusammen und da baut sich natürlich auch so ein Verhältnis zu diesem Zuhause, so will ich das mal nennen, auf. Und als sie dann verglüht ist, war man natürlich traurig. Aber der Blick geht immer nach vorne. Es ist klar, dass solche technischen Systeme irgendwann mal an das Ende ihrer Lebenszeit kommen. Und dann ist das eben das normale Schicksal, dass die dann eben in der Erdatmosphäre verglühen. Das gleiche Schicksal wird der Internationalen Raumstation bevorstehen. Und auch wenn man da traurig ist, der Blick geht nach vorne. Das nächste, die nächste Ära wird damit eben eingeläutet. Und das hat ja dann auch etwas Positives.
Damit diese Stationen aufgebaut werden konnten oder auch, dass sie betrieben werden konnten, sind diese EVAs, also diese Außeneinsätze, ein elementarer Bestandteil. Momentan geht es auch noch nicht anders. Das gilt so als die Königsdisziplin der astronautischen Raumfahrt, weil im Prinzip man hat ein Raumschiff ja um sich herum, ein Ein-Mann-Raumschiff. Und das heißt eigentlich alle Probleme, die man für ein komplexes Raumschiff lösen muss, die muss man dann für eine einzelne Person lösen. Ich mache manchmal diese Gedankenexperimente, dass ich mir das selber vorstelle und ich denke dann immer, ich kann mir das gar nicht vorstellen und Gott, dann hat man die Erde vor sich und man weiß, ich bin auch Ingenieur, da können 1 Million Dinge schief gehen. Geht einem das da durch den Kopf?
Ja, also in dem Moment, in dem man wirklich dann sich auf den Außenbordeinsatz vorbereitet, die Raumanzüge vorbereitet, testet, dass das alles funktioniert, in der Luftschleuse ist, alle Prozeduren durchführt, dann die Luke öffnen kann, ist man auf die Aufgabe, die da vor einem liegt, konzentriert. Man darf nicht vergessen, man wird ja lange, lange vorher für alle denkbaren Eventualitäten ausgebildet. Man weiß, es ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Man geht eben deshalb auch immer zu zweit nach draußen, um sich dann eben auch gegenseitig helfen zu können, wenn irgendein Problem mit dem Anzug sein sollte. Aber man ist in dem Moment natürlich sehr fokussiert auf die Aufgabe, denn es geht ja nicht darum, einfach nur dieses Gefühl, dieses Erlebnis zu haben, sondern man hat einen sehr, sehr engen Arbeitsplan. Wenn man da draußen ist, ungefähr 6 Stunden dauert so ein Außenbordeinsatz, in dem man dann eben eine Anzahl von Wartungsarbeiten durchzuführen hat, wissenschaftliche Geräte installieren oder deinstallieren muss, wieder mit zurückbringen muss. Und da muss man schon schauen, dass man in dem Zeitplan bleibt. Und ich muss mal das so sagen, Gott sei Dank sind dann mal zwischendurch immer mal Minuten oder mal eine Minute oder auch nur Sekunden, wo man mal durchatmen kann und für einen Moment so den Schritt zurücknehmen kann, gedanklich gesprochen von der Arbeit, und einfach nur diese Umgebung auf sich wirken lassen kann. Und das ist absolut überwältigend. Also ich ringe immer nach Worten, wenn ich versuche, das zu beschreiben, weil es gibt keinen Vergleich dafür. Sie haben das in Ihrer Frage schon so ein bisschen angedeutet. Man schwebt über die Kontinente mit dieser Wahnsinnsgeschwindigkeit. Man hat einen Blick in den Sternenhimmel und man ist eben draußen. Der Sichtwinkel ist ja viel weiter, als wenn man von innen durch diese Luken gewissermaßen schaut. Und diese Momente versucht man, so gut es geht, in sich aufzusaugen. Dann geht's aber auch gleich wieder zurück an die Arbeit, weil der Zeitplan drängt und man muss schauen, dass man das alles präzise und richtig macht. Und wenn man dann nach 6 Stunden wieder drinnen ist und erstmal alle wichtigen Handgriffe erledigt hat, der Anzug muss dann unmittelbar danach wieder gewartet werden und vorbereitet werden für die nächsten Außenbordeinsätze. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo man dann so ein bisschen entspannen kann, was trinken kann. Dann schaut man aus dem Fenster und sagt sich, Mensch, warst du wirklich da draußen?
Abgefahren. Ich hatte das große Glück, dass ich mit Ihrem Kollegen Alexander Gerst vor 2 Wochen im Zero-G-Flieger war und dieses Gefühl der Schwerelosigkeit wenigstens für ein paar Sekunden genießen konnte. Und das war für mich ein Gefühl, das ich so noch nicht kannte. Also man denkt, man versteht das und so weiter, und es war trotzdem erhebendes Gefühl und es war unglaublich und man wird fast süchtig danach. Und dementsprechend stelle ich mir vor, dass EVA und im Weltraum sein nochmal next level ist. Und das sind unheimlich schöne Erzählungen, wenn man davon hört. Jetzt gibt's durch die Kommerzialisierung der Raumfahrt auch die Bestrebung, dass es diese Außenbordeinsätze, dass das privatwirtschaftlich organisiert wird oder entwickelt wird. SpaceX möchte mit dem Polaris-Programm so eine EVA durchführen. Was man so bisher hört, ist es dann wahrscheinlich mit einem Tether, also ähnlich sowas, wie man zu Gemini-Zeiten gemacht hat. Wenn Sie davon hören, halten Sie das für eine gute Idee oder denken Sie, das ist vielleicht Sachen, die man doch eher bei den Agenturen behalten sollte und wo irgendwie...
Also ich sehe das wie folgt, übrigens in Analogie auch zu der Entwicklung von diesen neuen Trägerraketen. Nun wurde Elon Musk und Jeff Bezos wurden ja dafür kritisiert, dass sie da jetzt Touristen ins Weltall bringen, die zahlen da Millionen für so einen Flug. Und natürlich muss man sagen, das ist nicht das Ziel der Raumfahrt. Aber ein Punkt muss man wirklich herausstellen. Das ist, dass beide mit privatem Geld Raumfahrttechnologien entwickelt haben, die letztendlich heute dazu führen, dass die Raumfahrt billiger geworden ist. Also dass der Start in Weltraum billiger geworden ist. Und im gleichen Kontext sehe ich dann auch solche Aktivitäten mit Außenbordansätzen. Die Entwicklung von so einem Anzug für Außenbordeinsätze ist immer noch extrem teuer. Also ich kann Ihnen jetzt keine konkrete Zahl sagen, aber es geht bestimmt in die Millionen, so einen Anzug zu entwickeln und dann den zu bauen. Also der amerikanische Anzug EMU, der ist ja für viele, viele Einsätze entwickelt worden. Der muss dann auch in bestimmten Zeitabständen auch mal wieder am Boden komplett general überholt werden. Und es ist richtig, das sind im Prinzip wie so kleine personalisierte Raumschiffe, die einen da umgeben. Und wenn es denen gelingt, mit dieser Initiative diese Entwicklung für solche Raumanzüge günstiger zu machen, ohne dass das auf deren Zuverlässigkeit schlägt, also dass die dann plötzlich nicht mehr so zuverlässig sind, dann ist das erstmal eine gute Entwicklung. Ob das dann irgendwann mal für Tourismus eine Rolle spielt, ja, von mir aus gerne. Ich sehe an allererster Stelle wirklich das, was die mit privatem Kapital an Entwicklungsarbeit jetzt machen. Und die könnten sie auch nicht machen, ohne dass es solche Vorläufer wie eben in Russland den Orlan-Raumanzug oder eben bei der NASA die IMU gegeben hätte.
Ich meine, ich glaube, der X-IMU, also der praktisch für den Mond entwickelt wurde, der wurde jetzt auch privatwirtschaftlich ausgeschrieben, aber die NASA hat, bis sie das ausgeschrieben hat, schon über 1 Milliarde praktisch in die Entwicklung dieses Anzugs reingemacht. Und der war noch weit davon entfernt, dass er auf dem Mond hätte getragen werden können. Und das macht einem, glaube ich, so ein bisschen, gibt einem Gefühl, wie teuer diese Entwicklung dieser Anzüge sind. Kommerzialisierung haben wir jetzt schon öfter heute auch hier in dem Panel gehört und auch uns heute hier schon in dem Interview darüber unterhalten. Tatsächlich hat die NASA auch als Ziel ausgegeben, dass der ISS-Nachfolger, dass das eine kommerzielle Station wird. Und das ist ja schon irgendwo ein großer Hammer eigentlich. Und ich habe da natürlich irgendwie meine YouTuber-Sicht. Ich stecke nicht in den Agenturen so tief drin oder in den politischen Programmen, dass ich weiß, wie lange hat sich denn sowas abgezeichnet. Aber aktuell wirkt es so ein bisschen, dass wir in Europa aufgeschreckt sind, dass da diese Entwicklung schneller gehen können, als man das gedacht hat und dass man uns Europäer da gar nicht mehr so richtig braucht. Und wie wäre Ihre Einschätzung dazu?
Also diesen Eindruck habe ich nicht. Dieser Trend, der ist uns schon seit langem bekannt. Also der überrascht uns nicht, denn wir sind ja mit der NASA im ISS-Programm sehr, sehr intensiv zusammen und haben über Weiterentwicklung gesprochen. Die Frage, wie lange kann man überhaupt die ISS betreiben, wo ein sehr intensiver Austausch stattfindet. Die Frage, wie lange können wir technisch überhaupt die Module betreiben? Und dann natürlich auch solche Fragen, was kommt denn eigentlich danach? Also überraschend tut uns diese Entwicklung nicht. Die Frage, ob jetzt wirklich nach der ISS es ausschließlich kommerzielle Raumstationen geben wird, das wird sich zeigen. Diesen Ansatz wird man in den USA vielleicht verfolgen, aber auch meine Kolleginnen und Kollegen bei der NASA machen sich natürlich, meine Kolleginnen und Kollegen bei der ESA machen sich natürlich genauso Gedanken darüber, was kommt danach, was können wir in Europa danach machen, können wir tatsächlich die Industrie stärker einbinden. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Kommerzialisierung. Das würde ja bedeuten, dass wirklich die gesamte Entwicklung und der Betrieb ausschließlich mit privatem Kapital stattfindet und dann ein Kunde, egal ob das jetzt ein Pharmakonzern ist, irgendeine Firma, die an Materialien forscht oder eben ein institutioneller Kunde, ja, die Grundlagenforschung machen, die kommen hin und sagen, wir müssten da mal für 2 Wochen forschen und dann, das kostet so und so viel. Und das ist eigentlich eine gute Idee, aber die Frage der Umsetzbarkeit. Also ehrlich gesagt, dieses rein kommerzielle, das ist so ein Fernziel, aber ob das direkt nach der ISS so passieren wird, da habe ich aus heutiger Sicht noch meinen Zweifel. Aber das zu versuchen, ist gut. Und ich kann Ihnen versichern, wir sind da in Europa, zumindest bei der ESA, jetzt nicht irgendwie auf dem linken Fuß erwischt worden, sondern wir machen uns da natürlich genauso Gedanken. Eins kann ich Ihnen sagen, so ein Nachfolgesystem wird also nicht mehr so ein riesiges Ding wie die ISS sein. Ja. Das wird man natürlich versuchen, kleiner zu machen, vielleicht auch nicht permanent besetzt, sondern auch wieder die Idee, dass man das besucht, dass man für bestimmte Zeiten, wo wirklich die Präsenz des Menschen erforderlich ist, vor Ort ist. Aber ansonsten das dann auch über ausgedehnte Zeiten voll automatisiert, über Telescience durchführt und dann eben wieder hochfliegt. Das ist aus meiner Sicht so der Blick auf die Zeit nach der ISS, in der dann hoffentlich diese Industrialisierung einen größeren Anteil hat. Vielleicht kommen wir sogar Mitte des nächsten Jahrzehnts zu einer vollkommerziellen Station. Aber das wird die Entwicklung zeigen. Das ist aus meiner Sicht momentan sehr, sehr schwer vorherzusagen, weil auch die NASA hat natürlich Studien gemacht und festgestellt, wenn das zu Vollkosten gewissermaßen an Kunden verkauft wird, dann findet man plötzlich nicht mehr viele, die da Interesse dran haben. Und deshalb muss man halt dem eine Chance geben, sich das entwickeln lassen. Das wird wahrscheinlich nicht von einem Schlag auf den anderen gehen, voll kommerziell, aber in so einer Übergangsphase.
Im Zuge jetzt, ich sag mal, wir haben eine Launcher-Krise in Europa, aber diese Kommerzialisierung in der astronautischen Raumfahrt ist auch ein Punkt, der uns so in die Position bringt, ob wir hätten mehr eigene Fähigkeiten auch in der astronautischen Raumfahrt aufbauen sollen, um was an den Tisch zu bringen. Das heißt im Prinzip, um mit anderen Nationen, mit anderen Agenturen im Gespräch zu bleiben und was anbieten zu können. Zu sagen, hey, macht mit uns Kooperationen, weil wir können das hierher bringen. Und es gab mal Zeiten, also ich bin ein großer Fan des ATVs, also praktisch, dass der Europa die Fähigkeit hatte, die ISS sowohl zu versorgen, aber auch reboosten zu können, was eine Fähigkeit ist, die momentan sehr hoch im Kurs steht. Und wir haben das Columbus-Modul gebaut und wir gefühlt waren wir mal weiter. Und wenn wir jetzt darüber reden, ach, man hätte eigene Fähigkeiten aufbauen sollen oder sollen wir jetzt eigene Fähigkeiten aufbauen, habe ich so ein bisschen Angst oder das Gefühl, dass wir gerade bei Null anfangen würden.
Also bei Null fangen wir nicht an, aber ich stimme Ihnen voll und ganz zu. Ich finde es auch schade, dass wir nicht schon längst die Fähigkeit besitzen, eigene Astronautinnen und Astronauten in den Weltraum zu bringen. Neben all den technischen Aspekten spielt da eben auch so ein bisschen die Psychologie eine Rolle. Und zwar Psychologie zwischen den großen Raumfahrtnationen oder allgemein auf der politischen Ebene. Wenn ein Land in der Lage ist, Menschen in den Weltraum zu bringen, dann traut man dem technologisch eine Menge zu. Das ist ein Gütesiegel. Da kann man lange drüber reden, wie viel das kostet und ob das gut investiert ist. Es ist ein Faktum. Ja, es ist so. Von daher hätte ich mir schon lange gewünscht, dass wir diese Fähigkeit weiterentwickelt hätten. Und ehrlich gesagt, die Ariane 5 war ja mal dafür konzipiert, Menschen in den Weltraum zu bringen mit dem Hermes-Programm. Das wurde dann politisch abgesagt. Dann haben wir nochmal Ansätze gemacht, mehrere Ansätze mit ATV statt des Integrated Cargo Carriers, oben eine Kapsel draufzusetzen. All das wäre möglich gewesen, ist aber aus politischen Gründen hat nicht stattgefunden, ja, weil die ESA-Mitgliedsländer halt gesagt haben, nee, das ist uns zu unsicher und das wollen wir nicht, kostet zu viel. Und momentan macht die ESA nochmal einen Versuch, tatsächlich diese Entwicklung dann aufzunehmen. Wir fangen dann nicht bei Null an, weil all das, was wir jetzt aus dieser Zeit, angefangen von Ariane 5, ATV, ESM, ich kann Ihnen viele Beispiele nennen, wo wir wirklich Schlüsseltechnologien, die wir für den astronautischen Raumtransport benötigen, entwickelt haben. Docking-System ist ein gutes Beispiel. Wir haben in Europa ein Docking-System entwickelt, IBDM, International Berthing and Docking Mechanism. Ja, das braucht man ja auch. All diese Elemente müssen wir jetzt zusammenführen. In ein paar Bereichen müssen wir auch noch tatsächlich Technologien weiterentwickeln. Aber es ist nicht eine Frage, ob wir das technologisch können. Es ist eine Frage, ob wir das wollen. Und da hoffe ich, dass es vielleicht dieses Mal klappt.
Manchmal sage ich ein bisschen böse, man hat das Gefühl, dass die NASA Europa mehr zutraut, als Europa sich selber zutraut. Weil also uns ins Artemis-Programm mit reinzunehmen, mit dem ESM, das James Webb zu starten und also richtig große Dinger, wo die NASA sagt, oh, das können die. Und diese ganz großen Würfe, die fehlen mir manchmal. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir in einer Zeit leben, wo die nächsten großen Sprünge angesetzt werden. Das heißt, wenn wir mal kurz auf den Mond, aber irgendwie gern lange nicht mehr. Ich glaube schon, dass wir da jetzt hinfliegen, um dort zu bleiben oder zumindest länger zu bleiben und zu forschen und vielleicht auch dieses Kommerzialisierungsgedanke, also Industrien aufzubauen oder Dinge zu tun, die wir bisher nicht machen konnten. Und wünsche mir natürlich sehr, sehr, dass da auch Europa eine große, große Rolle spielt. Da ist so für mich die vielleicht abschließende Frage, gibt es ein Programm, ein Projekt, was Sie sich wünschen, was Sie am Fernseher oder wo auch immer mitverfolgen wollen?
Ja, das gibt's. Es sind im Prinzip zwei Schritte. Erstens, ich habe als 11-Jähriger die Mondlandung miterlebt und ich warte natürlich mit Hochspannung darauf, dass dann Europäerinnen, Europäer, vielleicht einer meiner deutschen Kolleginnen, Kollegen, dann tatsächlich mit in den Mondorbit oder sogar zur Mondoberfläche fliegt, weil wir haben drei Fluggelegenheiten mit in den Mondorbit zum Lunar Gateway und eine Gelegenheit auch zur Mondoberfläche. Also das wird passieren. so gegen Ende dieses Jahrzehnts. Also das werde ich miterleben, da freue ich mich drauf. Und der nächste Schritt wäre natürlich zu erleben, dass der erste Mensch seine oder ihre Fußspuren auf der Oberfläche unseres Nachbarplaneten Mars hinterlässt. Das könnte noch ein bisschen dauern, also vor Mitte des nächsten Jahrzehnts keinesfalls. Da ist auch noch ein bisschen technologisch was zu machen. Ich habe aber keinen Zweifel, dass es irgendwie so in den nächsten Jahrzehnten passieren wird. Und das wäre dann natürlich das ultimative Erlebnis, das nochmal am Fernsehen dann miterleben zu können.
Vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview und die gerade auch die inspirierenden Worte jetzt zum Schluss. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen und so viel Spaß gemacht wie mir. Das war ein unglaublich spannendes Interview. Ihr lebt in der Zeit, in der diese Dinge passieren. Wir wieder zum Mond fliegen und zum Mars und ganz viele Probleme erst noch gelöst werden müssen. Und das ist doch viel, viel geiler und spannender, sich über Gedanken zu machen und daran zu arbeiten, Probleme zu lösen und auf ein großes Ziel hinzuarbeiten, als vielleicht nachträglich in die Geschichtsbücher zu gucken und ja, und dann ist jemand auf dem Mond gelandet. Wir können da jetzt mitfiebern und können diese ganzen vielen Wege mitverfolgen und vielleicht auch mal sehen, wie was nicht klappt, und aber trotzdem dranbleiben. Und ich ziehe da unheimlich viel Motivation und unheimlich viel Energie raus, und ich hoffe, ihr auch. Und dann bleibt mir noch Ihnen einen schönen Tag und eine schöne Heimfahrt zu wünschen.
Vielen Dank. Ihnen auch alles Gute und alles Gute an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Danke.